Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und aus dem Laden.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Moin, Leute!
Oh,
na?
Oh, nee, ne?
Ja, aufgewacht! Juhu!
Oh Gott.
Ein neuer Tag! Die
oh
Sonne scheint! Die
Bist
Vögel
du's?
Flippen aus!
Bist
wir
du's?
Haben Krawallmöwen vor dem Fenster!
Ja.
Ja, und wir haben auch die Darth Vader-Ente wieder dabei!
Genau, die immer so... so
zum ja, die zum röchelt Kurs. Immer so.
Ja, genau. Wie macht sie immer? Genau die.
Genau die.
Ja, ja.
Ja. Teddy hat sich gerade vorbereitet und wollte so einen sanften Anfang anfangen.
Hm.
Da habe ich gedacht, dem haue ich jetzt was dazwischen.
Ich hätte es nicht sagen sollen. Warum sage ich hier das?
Der,
warum fange ich nicht einfach an? Nee, ist mir schon klar. Du machst genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich denke.
Ne? Das ist meine Resilienz.
Das ist, ja.
Mein Widerspruchsgeist.
Ja, hast du Resilienz und Widerspruchsgeist?
Meiner.
Du bist eher Reaktanz, bist du. Das
ich ist, bin
du
durch und durch
Reaktant. Reaktant bist du. Du machst immer genau das Gegenteil von dem, was man will.
Ja, es ist aber auch mein Durchhaltevermögen und meine Stärke. So.
Wohl. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, was dein Buddy so macht. Was sagt dein Körper?
Was mein Körper
dir?
Mir heute Morgen sagt? Hunger, sagt er. Und Leute, wisst ihr was?
Nee.
Ich werde total befriedigt,
ja.
Weil wir einen Käsezopf haben heute Morgen.
Guck mal, so befriedigt man Annika mit dem Käsezopf.
Ja.
Und
weil
dann
die
ich
Bäckerei
noch,
unseres Vertrauens
ja.
hat ab und zu ein paar Käsezöpfe.
Und die nehmen wir dann auch. Und ich habe uns dann nochmal was Schönes gegönnt, nämlich ein Müsli mit wirklich richtig frischen Fisch.
Frischen Fisch.
Ja.
Alles klar.
Müsli mit frischem Fisch, das müsst ihr mal probieren.
Oh Gott. Allein die Vorstellung.
Ist noch zu früh. Frische.
Mit frischen Früchten.
Mit
Erdbeeren und Blaubeeren.
Genau.
Da habt ihr jetzt bloß nichts mehr mitgekriegt.
Nee.
Weil das haben wir so ratzeputz aufgegessen.
Ja, wir müssen ja jetzt Energie haben. Ne?
Ja.
Unser Körper und unser Geist, der braucht Energie. Beide brauchen sie Energie. Und das ist die Überleitung zum
ja,
Thema.
Ja, die ist wieder
Leute.
Großartig.
Boah.
Ja. Und zwar heute geht es um Embodiment.
Yes, und wir
das
haben
das
Buddies.
Hübsche, ja,
ja
ne?
Und wir haben Buddies,
ja.
Baby.
Das ist dieses hübsche englische Wort
für
den Zusammenhang zwischen körperlichem Befinden und psychischem Befinden.
Genau. Also denken, fühlen, wahrnehmen, all diese Sachen, die werden auch von unserem Körper mitbestimmt, natürlich. Und warum ich bin da drauf gekommen, weil ich hatte letzten Sonntag ein ganz nettes Interview mit Bremen 2, mit Tom Groth, dem Moderator, und Frau Hecht, die Redakteurin, die bereitet das Ganze vor. Und es ging um das Thema nach oben gucken, Himmelfahrt, ne? Klingelt das bei euch? Nach oben. Und da sagt sie, ja, da gibt es ja so Theorien dazu, dass wenn man eben öfter nach oben guckt, dass das durchaus auch eine psychische Auswirkung haben kann, dass man sich besser fühlt, dass man optimistischer ist, sage ich auch nachher auch noch ein Experiment dazu. Und da habe ich gedacht, geiles Thema. Und mir ganz wichtig, hat nichts mit Esoterik hier zu tun, ne? Knallharte Wissenschaft bei uns. Mhm. Weil das ist so ein Grenzbereich zwischen
ja. Nö, eigentlich nicht.
Nö, für dich auch nicht, ne?
Nein.
Gut.
Also das gehört ja zur Ausbildung. Guck mal, ich habe Ausdruckstanz gelernt. Das war mein täglich Brot. Also sich damit zu beschäftigen, gehörte einfach dazu.
Natürlich.
Schauspielausbildung haben wir beide genossen.
Ja.
Da beschäftigst du dich ganz eindeutig.
Ja.
Denn es geht ja darum, jemand, der nur in der Mimik so tut, als ob er traurig ist, das ist so langweilig und das ist auch nicht überzeugend. Das wirkt überhaupt nicht authentisch. Damit man überzeugend ist, muss man im Grunde genommen in dem Moment das auch fühlen.
Mhm.
Und da möglichst, wenn du jetzt das ausdrückst, du bist traurig oder du freust dich, dann sollte man das auch in der Körperhaltung, in der Spannung, in der Stimme, in allem eigentlich erleben können.
Ja, ja. Also als Schauspieler, aber
als
auch
Schauspieler
als normaler
und als
Mensch.
Zuschauer.
Und auch als normaler Mensch auch.
Ja.
Annika hat ja viel Regie geführt und ich hatte die Freude gehabt, echt, das hat richtig Spaß gemacht, ein paar Mal bei dir, unter deiner Regie zu spielen. Und du hast ja so tolle Sätze rausgehauen. Die fand ich gut. Aber man steht ja auf der Bühne und hat ja nicht unbedingt immer was zu tun. Also hast immer nicht immer was zu sagen. Trotzdem ist man natürlich präsent. Und das heißt auch nonverbales Spielen. Das heißt mit der Körperspannung, mit all dem ist man dabei. Und dann hat Annika gesagt, auch wenn du abgehst, wenn du von der Bühne abgehst und du bist meinetwegen traurig oder du bist sauer oder so, du zeigst es bis zum Schluss, bis zum Abgang, bis zu deinem Hintern.
Ja, ich habe immer gesagt, wenn du lachst, dann muss auch dein Hintern noch lachen, wenn du abgehst. Okay. Das ist so dieses Überzeugende. Es gibt so Schauspieler, da bist du einfach die ganze Zeit dabei und guckst, was der tut, weil der kann durch seine Körperhaltung und Mimik und die Hände und sein Hin- und Hergehen, das gehört alles mit dazu, kann der darstellen, wie er sich fühlt.
Ja.
Er muss das nicht alles sagen. Mhm. Und wenn ihr eure Umgebung mal beobachtet, das kennt ihr doch auch alle. Eure Umgebung sagt euch doch eigentlich auch ziemlich viel. Mhm. Ihr kennt doch das. Ne? So Leute, da weißt du ganz genau, wenn du damit wieder anfangen, dann kommt gleich wieder dies und das.
So, oder so Leute, ne? Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Und du siehst an den Augen, an der Mimik, an der Gestik, siehst du, der freut sich, die freut sich, aber 0,0.
Ne?
Und ist froh, wenn sie wieder weg ist. Oder hat Angst oder wie auch immer.
Ne?
Und das sind dann so komische Signale, die du auch empfängst, wo du merkst, nee, das kommt nicht hin. Das geht nicht. Ne?
Und als Schauspieler trainiert man das ja, indem man sich vorstellt, jemand anderes zu sein.
Ja.
Ihr könnt dazu mal ein kleines Experiment machen.
Oh,
wenn ihr also auf dem Stuhl jetzt gerade sitzt oder auf dem Sofa, überlegt euch, ihr steht jetzt auf und zwar als jemand, der eine super Nachricht bekommen hat. Ganz toll.
Ja.
Na, Psychologen beim Frühstück verleiht die goldene... Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Na?
Die goldene Banane.
Die goldene Banane. Und ihr könnt also, und ihr steht auf mit dem Bewusstsein, das ist toll. Überlegt mal, wenn ihr das euch jetzt überlegt, wie ihr aufsteht.
Mhm.
Meistens federt man hoch. Oder ziemlich schnell geht man nach oben. Meistens hat man die Arme oder sogar so ein bisschen zu Fäusten und der Kopf geht nach oben.
Mhm.
Und jetzt überlegt mal, ihr sitzt. Und ihr steht auf, weil ihr seid unglaublich müde. Ihr seid extrem gestresst. Ihr seid traurig, weil das Wochenende ist schon wieder vorbei. Montag beginnt, die Woche nimmt kein Ende. Und so, dann steht ihr ganz anders auf. Und das ist dieser Zusammenhang. Das nennt man Embodiment.
Ja.
Wenn Psyche und Körper zusammenarbeiten.
Ja, genau so. Und wie der Körper dann eben auch die Emotionen dann auch beeinflusst. Komm, und ja, wo du sagst, mit einer tolle, tolle Übung, so, ich hoffe, ihr sitzt wieder.
Jetzt haben sie alle das Geschirr umgeschmissen.
Oh Gott, das gibt eine sogenannte Bleistiftstudie. Ich bin noch nicht so ganz.
Sag mal, dreimal kurz.
Bleistiftstudie.
Alles klar.
So, aus dem Jahre 1988, genau. Und das könnt ihr auch mitmachen. Ich hoffe, ihr habt irgendwie sowas wie ein Bleistift oder einen Stift zur Hand. Könnt auch irgendwas anderes nehmen, was ihr so, und darum geht's, was ihr jetzt mal in den Mund nehmt und zwischen die Lippen packt. Ich mach das mit.
Also hat sich jetzt wirklich den Kugelschreiber zwischen die Lippen gepackt. Was ich unglaublich angenehm finde, war endlich hätte er mal die Klappe. Jetzt nölt er so ein bisschen vor sich hin.
Und jetzt nimmt er das wieder raus. Wenn du das festhältst, dann musst du praktisch grinsen. Das geht an der Küche. Du musst also grinsen. Und in dieser Studie kam tatsächlich raus, dass eine Gruppe, die eben genau das gemacht hat, wenn man denen dann Cartoons zeigte, die wesentlich lustiger fand und sich wesentlich mehr darüber amüsiert haben, als die Kontrollgruppe, die es eben nicht gemacht hat.
Naja, vor allen Dingen ist das ja so, du siehst ja schon derartig bescheuert aus mit diesem Bleistift im Mund.
Ja,
Da kommt man sich so richtig blöd vor. Da fängt man sowieso schon an zu lachen.
Aber Mimik beeinflusst Emotionen.
Ja.
Und jetzt aus der Psychologenpraxis, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die zum Beispiel unter Depressionen leiden und da so richtig fett drin sitzen, leider in dieser Scheißkrankheit, dann gebe ich denen eine Hausaufgabe. Aber so ganz, ganz nett und ganz liebevoll habe ich gesagt, und sie gehen bitte raus, auch wenn sie nicht wollen. Ich weiß, es wird unglaublich schwer und das ist auch, und sie wollen nicht rausgehen, aber sie gehen raus und versuchen dann wirklich, auch wenn die nicht danach ist, mal so ein bisschen zu lächeln. Ja, machen sie das, ne? Also wenn sie lehnen, sehen einen niedlichen Hund, zwischen einem Vogel, ein kleines Kind, wie auch immer, versuchen sie, obwohl das nicht zu...
Siehst du jetzt auf einmal die Leute?
Nein, meine Patienten sieht sich.
Ach so.
So, ich rede gerade mit einem virtuellen Patienten.
Ach, das finde ich zu verwirrend, was du da tust.
Okay, ist egal.
Also das ist zu früh.
Oh Gott. Zu Ende gedacht, rausgehen, obwohl er nicht danach ist, zu lächeln. Und siehe da, das sagen dann auch viele, ja, tatsächlich, mir war überhaupt nicht danach, aber ja, es war gut. Mhm. Und ich kam sogar in Kontakt mit anderen Leuten. Mir ging es hinterher tatsächlich besser. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt so ein Facial Feedback, nochmal wieder schön Englisch, also so ein Gesichtsfeedback zwischen Gesicht und Körper, eine Gesichtsrückmeldung kann man das auch nennen. Das ist so mit das bekannteste Experiment, wurde ein paar Mal nicht wiederholt, weil die gesagt haben, das ist Quatsch, also funktioniert nicht. Aber jetzt relativ frisch, 2022, wurde noch ein paar ernsthaft genau das wiederholt und sie kam tatsächlich auch zum ähnlichen Ergebnis.
Also ich habe gelesen, sowas alles nennt sich auch Embodied Cognition, also die verkörperte Kognition. Mhm. Und das besorgt dieser Denkansatz besagt, dass das Denken stark eben auch beeinflusst wird durch die Interaktion mit der Welt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also etwa durch Gehen, Stehen, Greifen, durch alles Mögliche.
Ja.
Und das merkt man schon, wenn man nachdenkt. Mhm. Und du sitzt irgendwo und denkst nach, dann gestikulieren wir meistens oder beim Rechnen benutzen wir die Finger oder wir reiben die Stirn oder stützen das Kinn auf. Das heißt, wir unterstützen durch Gestik und so weiter das Denken.
Mhm.
Mhm. Ne? Dieser Zusammenhalt, müssen wir mal darauf achten, der ist wirklich da.
Das war. Also, und auch wenn du überlegst, jetzt waren wir bei der Schauspielerei, ich beim Texten und Annika noch viel mehr, du bist ein sehr körperlicher Mensch, ein körperlicher Schauspieler auch, lernt Textlernen beim Gehen. Ist wesentlich effektiver als Textlernen irgendwie hinterm Schreibtisch und dann so nachdenken. Der Körper und das Gedächtnis verbinden bestimmte Szenen, bestimmte Sachen, Monologe mit bestimmten Körperbewegungen. Und damit kannst du es verankern.
Mhm. Also, das fand ich immer interessant. Also genauso wie zum Beispiel eben diese Emotionen und Körperhaltung verbunden sind. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was man dann auch versucht, wenn man zu Depressionen neigt, das so ein bisschen...
Ja, und es gibt auch Körpertherapie, Körperpsychotherapie, auch da seriös, gibt leider Gottes auch da viele Scharlatane, aber die seriöse Form von Psychotherapie, die auch den Körper mit einbezieht, macht genau das. Mhm. Ich habe noch so ein tolles Experiment, das muss ich loswerden.
Ja, auch raus.
Ja, okay. Kommt aus Holland. Ja? Die haben wahrscheinlich bei dem Experiment auch viel Spaß gehabt.
Ordentlich gekifft.
Habe ich nicht gesagt.
Du hast aber dabei schon mal gedacht. Erzählt, die bekifften Holländer.
Ja, so.
Du kleine
ist ja gut.
Ratte,
ist ja gut. Also Forscher, ganz, ganz, ganz seriös, haben folgendes Experiment gemacht. Die haben Freiwilligen natürlich die Aufgabe gegeben, Glasmurmeln, weißt du, mit dem man so spielt, das kennt, entweder in einen oben angebrachten Karton reinzupacken oder in einen unten angebrachten.
Also sie konnten frei wählen, wo immer sie wollten.
Ja, so nach oben oder nach unten. Und dann sollten sie über Lebenserfahrung zum Beispiel sprechen. Oder ihnen wurden so Fragen gestellt, erinnerst du dich an dieses und jenes, was toll war in deinem Leben oder was nicht so toll war in deinem Leben? Und da kam tatsächlich heraus, dass diejenigen, die Murmel eine Etage höher gelegt haben, wesentlich positivere Erinnerungen hervorbringen konnten, als diejenigen, die Murmel unten hinlegen sollten.
Kann ich total nachvollziehen.
Erzähl.
Wenn ich Bettwäsche oben rein sortiere in den Schrank, bin ich glücklich ohne Ende. Muss ich die Putzmittel unten rein sortieren, finde ich das total doof.
So. Das ist jetzt die Hausfrauenlogik.
Leute, nehmt das nicht so ernst, aber ich muss immer bei diesen psychologischen Experimenten so lachen.
Hm.
Ich ich stelle mir immer diese ernsthaften Wissenschaftler vor, die dann da irgendwie mit Klemmbrett und Computer sitzen und irgendwelche dubiosen Tätigkeiten.
Wir benutzen heute schon Videos. Wir benutzen Videos, das wird alles aufgenommen. Aber egal. Aber wenn du jetzt mal so überlegst, ne, in der Alltagssprache, wenn du sagst, also ich schwebe auf Wolke 7 oder ich bin am Boden zerstört. Mhm. So diese ganzen Metaphern, die wir so haben.
Ich gehe mit hoch erhobenem Haupt dadurch.
Ganz genau. Ne? Ja? Ich bin so niedergedrückt. Mhm.
Den Rücken durch drücken.
Genau, solche Sachen.
Hoch erhobenem Haupt, das ist für mich eigentlich so das, das ist auch so ein gewisser Selbstbewusstseinsgeste, Stolz, aber auch so ein bisschen Trotz.
Ja, so.
Ein bisschen unabhängig, so.
Und das ist etwas, das sagen wir schon seit Generationen, seit ewigen Zeiten. Und diese räumlichen Metaphern, die sind nicht zufällig. Mhm. Und unser Gehirn scheint mit diesen Metaphern, wenn wir so etwas sagen oder auch so etwas machen, scheint es damit was anfangen zu können. Mhm. Also da gibt es eine Verbindung zwischen diesen Metaphern, auch zwischen der Motorik, zwischen dem Körper und der Emotion und auch interessanterweise der Erinnerung. Bei der Erinnerung werden durch Emotionen auch bestimmt. Das heißt, wenn du eher traurig bist, erinnerst du dich leichter an traurige Angelegenheiten, als wenn du glücklich bist. Mhm.
Weil man dann Prinzip Open Door, ne? Also wenn ich erstmal in dieser Stimmung bin, dann habe ich da auch weiter zu. Aber dann weiß ich ja jetzt endlich, warum der Vanillezucker mit No Name unten steht.
Ja.
Weil er fühlt mich sowieso schon doof.
Ja.
Aber der teure Markenvanillezucker auf Sichthöhe.
Du hast es durchschaut, mein Schatz. Ja. Genau so ist es.
Das ich bin so intelligent, Leute. Auch
Verkaufspsychologie für Anfänger. aber dieser Professor, der das Ganze da geleitet hat, der sagt, das wäre doch wirklich toll, wenn man mit dieser kleinen Forschung, wenn man dann wirklich Menschen, die eher down sind, depressiv sind, dass man da ein Mosaiksteinchen mit dazu beitragen könnte, die aus dieser Traurigkeit, aus dieser Depressivität rausholen. Ja. Mhm. Also nicht nur schnacken und erzählen und machen, das ist wichtig, klar, aber auch als Therapeut mal so gucken, wie steht es denn mit Mimikgestik, wie gehst du mit deinem Körper um, wie überhaupt. Ne?
Aber das setzt ja voraus, dass ich diesen Kerngedanken vom Embodiment verstehe, dass eben der Körper, wie man das früher immer so gedacht hat, nicht nur einfach ein Gefäß oder eine Hülle ist für den Geist oder für die Psyche und die Gefühle, sondern er ist aktiv an allen psychischen und kognitiven Prozessen beteiligt.
Ja.
Und das muss man dahinter verstehen.
Ganz genau.
Dass du eigentlich nichts tust, ohne dass dein Körper irgendwie beteiligt ist dabei.
Als erstes kommt der Körper und das geht ganz automatisch und ganz schnell.
Und das kann auch jeder nachvollziehen, wenn er darüber nachdenkt, Schokolade. Mhm. Also der Zusammenhang, wohlig, entspannt, lecker, freundlich im Gesicht.
Ja.
Das schmeckt gut. Wir kriegen gute Laune.
Ja.
Das wirkt kolossal. Ne?
Ja.
Und jetzt beißt man in eine Zitrone. Das ist so, also das Empfinden spiegelt sich auch sofort in der Körperhaltung, in der Mimik und allem wieder.
Und wenn ihr jetzt uns zuhört, was ihr ja tut, sonst würde ihr ja schon abgestellt haben, und wenn wir das Wort Zitrone nehmen und wir lassen das mal so ein bisschen, das Bild der Zitrone jetzt in eurem Kopf entstehen und ihr riecht die Zitrone und vielleicht schmeckt ihr sogar so ein bisschen von diesem Saft und dann merkt ihr jedenfalls bei mir, und ich gucke an die Kinder genauso, dann entwickelt sich plötzlich automatisch Körperreaktionen, die wir so kennen, wenn es sauer wird.
Ja, alle ziehen die Nase so ein bisschen, so sauer.
Ja, auch süß kannst du auch schon bei Babys, ne? Bei ganz frischen Babys.
Oh, es gibt so süße Videos, wo kleine Babys dann so das erste Mal so ein bisschen Zitrone.
Aber auch was Süßes zum ersten Mal.
Das erste Eis. Mhm. Oh. Mhm. Und dann aber beide Patscherchen rein, nur. Das ist so lustig. Also dass wir eigentlich auf alles mit dem ganzen Körper reagieren. Mhm. Na, wenn wir Angst haben, dann haben wir Flucht, wir schreien, wir sehen zu, dass wir wegkommen im Raum, mit dem Körper, mit allem. Und wir können gar nicht vom Körper getrennt existieren.
Diesen Dualismus, ne? Den man eben früher so gesagt hat, wer war denn das, Descartes oder sowas? Irgendeiner von den alten Philosophen, der hat heute gesagt, nö, also ne, Kopf und Körper, das ist voneinander getrennt. So.
Ja, hat das, man ja früher gedacht.
Ja, und so hat man es gedacht. Und einige ganz früher hat man auch gedacht, ja okay, wir müssen uns auch in der Therapie nicht um den Körper kümmern. Wir kümmern uns ums Denken, das ist wichtig.
Ja, Descartes war das. Deshalb ja auch dieses auf dem Sofa rumliegen oder auf der Couch. Eigentlich ist auch Körperarbeit, also gerade wenn jemand zum Beispiel sehr angespannt ist und er spricht über etwas, was ihn sehr stresst oder so, es ist ja viel besser, er kann eine rauchen, er geht hin und her, er steht auf, er kann ein Papiertuch zerfetzen, also alles, um diese Spannung loszuwerden. Im Grunde ist es Folter, von so jemandem zu verlangen, jetzt bleibt man nicht in deinem Sessel hier. Und da ist es auch toll, diese Bewegung auch auszunutzen.
Ja.
Und dann gezielt dann auch unterwegs zu sein, spazieren zu gehen, rauszugehen.
Relativ neu ist so ein Walk and Talk, so nennt man das. Ne? Dass man also Besprechungen zu zweit auch draußen, natürlich. In der frischen Luft.
Ja.
Und da kommt vieles und Gutes zusammen. Ich habe Kollegen da bei Italtech, bei der Softwarefirma, bei der ich arbeite, die sitzen ja nun den ganzen Tag mehr oder weniger vor dem Monitor. Ne? Und da haben einige, die haben sich einen Schreibtisch besorgt, die man rauf und runter stellen kann.
Ja, genau.
Dass sie also stehen können. Ich habe einen Kollegen, das weiß ich, das finde ich so schön, der hat so eine Art Stepper denn auch da und wenn ihm das alles zu viel wird, dann stellt er sich um und denkst du, was macht er denn da? Was bewegt er sich? Ja, bewegt sich da. Also all das sind Sachen, also wenn, kann auch umgekehrt sagen, wenn dein Körper sich wohlfühlt oder wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, dass all das, was mit Denken, mit Kreativität und so zu tun, auch funktionieren. Besser funktionieren, bestimmt.
Absolut, absolut.
Aber dieses eben Bestreben, jetzt kommen wir nochmal zu meiner Murmel und dem Karton, ne? Also eben nach oben gucken. Da haben wir auch so drüber nachgedacht in der Radiosendung, wo ich das so besprochen habe. Ist es wirklich immer so wichtig, immer nach oben zu gucken, immer gut drauf sein, immer so, weißt du, immer weiter, weil es gibt ja immer noch eine Möglichkeit, vielleicht noch mehr Geld verdienen und noch höher zu steigen. Ist es wirklich so, so gut? Weil da kommen wir jetzt auch wieder zum Körper, dann gibt es Körpersymptome, die eindeutig sagen, komm, nun komm mal runter hier, im wahrsten Sinne, und stress nicht so und nun mach mal eine Pause und sieh zu, dass es, kümmere dich auch um deinen Körper, dass es dir gut geht. Und das vermissen viele. Das ist, der muss funktionieren, der wird geprügelt und der funktioniert auch eine ganze Zeit, bis es dann irgendwann zu viel ist. Und dann landest du mit der Nase schlimmstenfalls auf dem Krankenhaus. Also auf den Körper, die Körpersignale, da haben wir auch wieder, der Körper hat eine gewisse Weisheit. Bevor du das vom Verstand her überhaupt begreifst, sendet der Körper dir schon ganz klare Signale.
Richtig.
Magenschmerzen,
Kopfschmerzen.
Wieso gerade jetzt? Was ist los?
Richtig. Ja, stell dir vor, du sitzt morgens oder du siehst deine Kollegin morgens, die sitzt morgens schon im Büro, ganz müde, zusammengesunken vor dem Bildschirm, zieht die Schultern so hoch, weißt du, der Kopf hängt leicht, so, könnt ihr euch vorstellen, so eine, und irgendwie kannst du sicher sein, dass sie sich müde, abgeschlagen und irgendwie antriebslos fühlt, ne? Das gleichzeitig sendet sie dann aber auch Signale an ihr Hirn, ich bin erschöpft, ich bin gestresst.
Ja.
Das ist wieder diese Wechselwirkung. Ne?
Ja.
Vielleicht ist sie sogar traurig so. Und das ist so ein Gesamtpaket. Und da ist es dann auch wirklich so, dass Studien haben immer herausgefunden, dass auch die Körperhaltung wieder die Emotionen beeinflusst. Wenn sie sich jetzt aufraffen würde und würde sagen, ich zum Chef oder zur Abteilungsleiterin, ich bin heute absolut antriebslos und traurig. Ich gehe jetzt 10 Minuten raus.
Ja.
Ich brauche frische Luft.
Ja.
Geht nach draußen, guckt in die Wolken, schreit vielleicht ein paar Mal, joggt eine Runde so vor sich hin und holt sich vielleicht irgendein lecker Tee oder Kaffee, dann ist das schon, dann ist das so ein Durchbrechen dieses Zirkels. Und allein durch die Körperhaltung kannst du dir schon klar machen, ja, ist nicht gerade mein Morgen, ist auch nicht so doll gelaufen heute Morgen, Streit oder was weiß ich, was gewesen ist, ist mir auch alles zu viel. Ich brauche eine Lösung.
Ja.
Vielleicht kommt dir da dann auch das erste Mal die Idee, wenn du aus dieser Situation rausgehst, nicht nur die Körperhaltung, alles andere. Ja. Und du merkst, dass du plötzlich nicht mehr dieser, wie soll ich sagen, Haufen Slimy bist, der niedergeschlagen auf dem Stuhl hängt, sondern dass du wieder ein bisschen Kraft spürst und denkst, das wird doch gelacht. Ich kriege das schon irgendwie gebacken jetzt. Also ich muss irgendeine Lösung finden. Mir ist das jetzt zu viel, aber vielleicht kann ich was dirigieren oder wie auch
oder
immer.
Oder ich rufe meinen Psychotherapeuten an oder meinen Coach an oder wie auch immer.
Ja, genau. Oder ich treffe mich mit einer Freundin und spreche mal drüber. Und ich muss auch mit meiner pubertierenden Tochter darüber reden, weil die kostet mich den letzten Nerv. Genau. Oder keine Ahnung. Also dass man dann die schon sieht, alleine dadurch, dass ich rausgegangen bin aus der Situation, dass ich die Körperhaltung geändert habe, habe ich so ein bisschen Frischluft. Da ist dies frische Luftschnappen auch wirklich genau so gemeint, auch fürs Gehirn. Und das finde ich sind gute Methoden. Absolut. Die sind so harmlos, aber eigentlich ziemlich gut.
Absolut. Na? Oh, ist ja schon ein bisschen her, ne? Abitur, Leistungskurs in Deutsch, die Buddenbrooks.
Und oh ja.
Durfte ein schriftliches Abitur. Ich darf, kann ich nie vergessen, das Verhältnis zwischen dem Sohn, zwischen Hanno und seinem Vater, den Konsul, durfte ich dann beschreiben, so bei den Buddenbrooks. Und ich saß dann da und ich war ziemlich gut in Deutsch. Wirklich, hat mir auch Spaß gemacht. Und fing an zu schreiben. Und dann nach der, glaube ich, dritten, vierten Seite habe ich gemerkt, Alter, das ist vollkommener Wurscht, vollkommener Quatsch, den du da schreibst. Du kommst, das ist überhaupt nicht das, was soll das? Also das ist Blödsinn. Und da bin ich dann zu meiner Lehrerin, zu Frau Meinkühn, Annika kennt die auch, wir sind ja zusammen.
War meine Tutorin.
Genau. Und habe gesagt, es tut mir leid, ich habe hier irgendwie eine totale Denkblockade, darf ich rausgehen? Und draußen, was willst du da? Also ich habe da keinen, der mir irgendwas erzählen kann. Und die war Gott sei Dank so gut und hat gesagt, ja, geh mal raus. Und dann war ich eine Viertelstunde irgendwie. Das, was Annika eben gesagt hat, dann im Runde gelaufen, drüber nachgedacht und so. Und dann mit diesem frischen, dann habe ich plötzlich wieder den Faden gehabt, damit rein. Und dann habe ich losgelegt, habe schön geschrieben. Und das war noch, meine Lehrerin hat dann gleich, als sie abgegangen hat, mal kurz geguckt, wie ist denn gewesen, die Arbeit, was hat er geschrieben, war alles gut, war auch eine Eins, alles schick. So. Also da habe ich schon, vielleicht bin ich auch da schon psychologisch irgendwie fit gewesen und habe mir das einfach wieder besser, also ich wusste das nicht, was wir jetzt erzählen, aber gedacht, nee, ich muss jetzt raus.
Ja,
Stressabbau, Denkblockaden weg und dann geht's los.
Das kennen wir doch alle irgendwie, dass wir, wir dann versuchen, das ums Verrecken noch irgendwie hinzukriegen. Das, und wir setzen uns richtig unter Stress und dass wir es völlig verkrampfen und dann geht irgendwann gar nichts mehr. Am besten ist mal irgendwie kurz Körperhaltung ändern und auch entspannen und lockern und vielleicht mal tief atmen. Und weil man, wenn man unter Stress ist, hört man auch auf, gut zu atmen, sondern man häkelt so vor sich hin. Also ich bin da ein Meister drin. Ich höre immer auf zu atmen, wenn ich richtig gestresst bin. Da halte ich mal die Luft an. Das ist total lustig.
Nee, das war nee, atmen muss sein. Ja. Und wirklich ganz simpel, da musst du gar nicht großartig stundenlang, tagelang Kurse oder sowas besuchen. Du atmest, können wir jetzt mal kurz machen, du atmest einfach bis drei mal ganz tief ein. Eins, zwei, drei. Hältst jetzt den Atem, stopp. 2, 3, 4 und jetzt atmest du ganz tief aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7 So. So läuft das. Also dieses tief einatmen.
Darf ich weiter atmen?
Ich bitte drum. Aber du bist schon ganz rot geworden. Nee, atmen wir weiter. Dieses, dein Körper, und da kommen wir jetzt wieder zu, wenn du dann tief atmest und wenn du auch die Atmung mal kurz anhältst, und dann ganz tief ausatmest, sendest du deinem Körper die Signale, alles ist gut. Weil wenn es nicht gut ist, dann atmest du nicht tief, sondern du atmest schnell und flach. Und das registriert dein Körper und sagt dann sozusagen, ja gut, also wenn du so atmest, ist alles gut. Und das habe ich jetzt, gehört zum Standard eigentlich bei den Beratungen, die ich auch mache, gerade bei Angstpatienten auch. Und ich habe von vielen Leuten gehört, genau diese Atmung, wo immer du auch bist, atmen musst du immer, das hast du immer da.
Mhm.
Und das zu beeinflussen bedeutet auch Kontrolle zu bekommen. Und dein Körper nimmt es auch wahr. So, und so kommst du aus dieser Krise raus. Also wirklich.
Also bei manchen, also bei mir zum Beispiel hilft es auch beim Einschlafen. Mhm. Wenn ich manchmal so vieles im Kopf habe und bin so ein bisschen aufgedreht, dann hilft mir das sehr. Ich zähle nicht, überhaupt nicht, habe ich keine Lust zu.
Nee.
Aber dieses tiefe Ein- und Ausatmen, so ganz, so ganz entspannt und dabei so die Gedanken auch möglichst auf dieses Atmen konzentrieren.
Mhm.
Und ich stelle mir da immer vor, ich habe so irgendeine tolle Umgebung, vielleicht in Norwegen oder so, wo diese Luft dann auch besonders frisch ist oder wo mir das gut gefällt.
Ja.
Und dann schlafe ich sehr gut ein. Also mir hilft das. Das muss jeder für sich selber rausfinden, ob das was für ihn ist.
Mhm.
Oder ob der sagt, nee, ich komme mir total blöd vor, vergiss es. Aber trotzdem. Was ich interessant finde, ist auch, dass du durch die Körperhaltung und den Zusammenhang mit deiner Psyche auch Erinnerungen aktivieren kannst.
Ja.
Das hast du vorhin ja schon mal gesagt, bei dem Oben und Unten.
Mhm.
Also stellen wir uns mal vor, du hast jemanden, der in deiner Therapie sitzt und der erzählt dir von seinem Gefühl, dass er sich oft klein und machtlos fühlt.
Mhm.
Und dann könntest du als Therapeut ja sagen, also besonders vielleicht in Konflikt mit Vorgesetzten oder Autoritäten oder sowas. Und dann könntest du als Therapeut zum Beispiel ihn bitten, dass er sich mal so hinsetzt, wie er als Kind gesessen hat.
Mhm.
Wie hast du als Kind meistens gesessen?
Mhm.
Wenn du mit deinem Vater im Wohnzimmer warst oder was weiß ich wo, erinnere dich mal dran.
Mhm.
Und dann kann auch wirklich das passieren, als Beispiel, dass derjenige sagt, ja, Mensch, der setzt sich dann hin und rutscht in dem Stuhl weiter nach unten, zieht die Schultern hoch oder so und zieht den Kopf ein und sagt dann plötzlich, Mensch, habe ich mich eigentlich gefühlt, wenn ich mit meinem Vater zusammen war. Und plötzlich kannst du das nachvollziehen.
Mhm.
Also wir könnten sagen, du hast so ein bisschen Kontakt zu deinem inneren Kind, also zu deiner Kindheitserinnerung, um das wieder so ein bisschen hervorzuholen. Und sagst, Mensch, jetzt weiß ich eigentlich, stimmt überhaupt, so war das.
Ja.
Also das heißt, das war jetzt etwas zusammengefasstes, plattes Beispiel, aber nur um das mal deutlich zu machen, bestimmte Sachen kann man auch reaktivieren, um sich an bestimmte Dinge zu erinnern oder nachzuvollziehen, wie habe ich mich da eigentlich gefühlt.
Es gibt so Körpererinnerungen.
Mhm.
So, vorsichtig bei Leuten, die traumatisiert sind.
Ja.
Also da gucken therapeutisch und der seriöser therapeutischer. Oh, das war das Mikrofon.
Ja, ich habe den Tee ein bisschen
über
das Mikro geschüttet.
Ja, also unter seriöser therapeutischer Begleitung, wenn es Sinn macht, ja. Aber versucht bitte nicht jetzt so auf Krampf jetzt euch in Zustände reinzubringen, wo ihr merkt, nee, da will ich auch nicht hin.
Nee, deshalb sagte ich ja, in der Therapie ist das manchmal.
In der Therapie, genau.
Dass man sowas auch mal machen kann.
Ja, ja.
Ne? Also.
Das ist sehr mächtig, also das ist wirklich und deswegen normal. Nur bei Therapeuten, wo ihr euch wohl und die gut ausgebildet sind und die sich das auch zutrauen und so weiter und so fort. Und nicht bei irgendwie so einem Wochenend-Workshop.
Wie jetzt erinnern wir, nee, so meinte ich das nicht, Gottes Willen.
Ich sag's bloß nochmal, ne?
Aber man könnte es ja, wenn man zur Therapie marschiert und man merkt, Mensch, ich komme irgendwie nicht weiter, dass man vielleicht das mal vorschlägt und sagt, können wir auch mal mit dem Körper arbeiten.
Mhm.
Weil es gibt immer noch genügend Therapeuten, die es nicht tun.
Ja.
Wo es rein gesprächstechnisch ist. Und manchmal für manche Menschen von uns für uns ist das Körperliche schon wichtig.
Mhm.
Also ohne kriege ich das nicht hin.
Mhm.
Das muss man ja rausfinden dann.
Ja, absolut. Und da haben wir noch den schönen Begriff, ne, den ich ja so liebe, wie die Psyche über die Nervensystem auch das Immunsystem, also den Körper beeinflusst. Auf gut Deutsch Psychoneuroimmunologie, Psyche, Neuro und dann das Immunsystem. Und das ist so bezaubernd, tolle Ergebnisse, schon erstmal Ruhe halt. Aber das, wenn du, das kennst du auch oder kennt ihr auch, wenn ihr gestresst seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jetzt doch irgend so ein Grippevirus euch catcht oder irgendein anderes, dass ihr krank werdet. Mhm. Und so ist es halt, Stress beeinflusst das Immunsystem und das Immunsystem fährt dann runter und dann ist gut. Oder umgekehrt, wenn du ziehst das durch und weißt, jetzt hast du Urlaub und bis dahin musst du nochmal durchziehen und ziehst das durch und im Urlaub wirst du zack krank. Das Immunsystem weiß, okay, hier ist kein Stress mehr, ich kann jetzt runterfahren. Und das Runterfahren bedeutet, der nächste Virus ist deiner.
Weißt du noch, wie früher, wenn ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe oder als ich viel gearbeitet habe, dass ich grundsätzlich dann am Sonnabend Migräne hatte. Also ich habe mich die ganze Woche dann endlich auf ein bisschen freie Zeit, wo ich mich erholen konnte. Bett, und dann hänge ich in der Ecke.
Also das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm.
Aber ist das nicht interessant, dass der Körper Dinge weiß, die dir im Kopf eigentlich flöten gehen? Kennst du doch, du schmeckst irgendwas und auf einmal fällt dir ein, Mensch, war das nicht so? Das gab es doch, als ich Kind war. Oder sag mal, haben wir das und das nicht im Urlaub gegessen? Oder es duftet plötzlich nach irgendwas und du erinnerst dich und sagst, Mensch, das hat bei uns zu Hause im Garten das nach diesem Gras gerochen. Also, dass dein Körper. Und du reagierst auch schon. Also du hast schon das Gefühl, ich will jetzt raus und bolzen oder ich will jetzt auf die Wiese laufen oder so, dass der Körper sich, also dass es auch Erinnerungen über den Körper gibt.
Ja, und zwar richtig.
Ja, das finde ich toll. Also
das geht so schnell und ich wünsche euch auch, dass ihr da sensibel für seid, dass eben bestimmte Gerüche, also nochmal, unser Gedächtnis funktioniert gefühlsabhängig und Gerüche, Erlebnisse aus der Vergangenheit sind gefühlsmäßig auch verankert. Und wenn jetzt so ein Geruch kommt oder eine ähnliche Situation, dann triggert sie oder, wenn du so willst, zieht sie die Schublade in deinem Gedächtnis auf mit all den Ereignissen, die eben auch damit verbunden sind und schön sind. Ein bisschen vereinfacht, aber so ungefähr so funktioniert das.
Ähnlich ist es ja dann im Negativen auch beim Trauma, dass du manchmal, du hörst etwas, schon ist dein Körper verspannt, aber es ist in deinem Kopf noch gar nicht angekommen, dass das sich an einen Unfall erinnert oder was weiß ich, an irgendetwas, was jetzt nicht so toll war.
Mensch, wo du es gerade sagst, es gibt eine recht erfolgreiche Methode, auch schon länger, die wurde am Mental Research Institute damals entwickelt, als ich da war in Kalifornien bei Paul Watzlawick, die EMDR-Methode. Das heißt, auf Deutsch, es können Traumata, die tief verborgen sind und sehr hartnäckig sind, beeinflusst und zum Teil aufgelöst werden, indem du die Augenbewegung nach einem bestimmten Rhythmus, nach einem bestimmten Muster beeinflusst. Muss eine richtig seriöse Ausbildung dazu machen, aber es funktioniert. Auch da, ne? Ohne dass du jetzt großartig jetzt um den Inhalt des Traumatas dich kümmerst, kann alleine durch das Wiedererinnern und dann durch die gezielte Augenbeeinflussung dieses Trauma behandelt werden. EMDR.
Das ist auch interessant.
Ja, ne? Sehr.
Das finde ich schon wahnsinnig. Also ich denke, so, ich hatte mir mal irgendwo den Satz aufgeschrieben, nicht nur der Kopf denkt, auch der Körper denkt mit. Das war so für mich immer so ein Credo für Schauspielerei. Und das ist so in meinem Kopf drin. Und das denke ich auch im täglichen Leben immer. Na? Wie oft ist das so, dass du Handgriffe schon machst, bevor dein Kopf überhaupt mitmacht? Du hast eine haptische oder sonstige Erinnerung an Dinge. Du bewegst dich, die Bewegungsmuster sind da. Das ist der Grund, warum wir in der Reha wieder anfangen zu laufen, weil unser Körper sich daran erinnert.
Ja, genau.
Na?
Oder denkt jeder, der Auto fährt, der weiß, also du, wenn ich euch jetzt frage, wenn ihr gefahren seid, wann hast du gebremst, wann hast du gekoppelt, das weiß keiner, es sei denn, es ist plötzlich jemand und hat euch die Vorfahrt genommen, dann werdet ihr wieder wach, aber ansonsten laufen viele Sachen routiniert, automatisch, wirklich im Automatikmodus, was durch Achtsamkeitstraining auch mal versucht wird, wieder ein bisschen zurückzubekommen, ne? Also dass du dir bewusst machst, was du jetzt gerade tust. Aber vieles unser Gehirn ist doch relativ faul. Das mag Routinen, das mag Gewohnheiten. Kostet wenig Energie, das ist schön. Und dann hat es die Energie für Sachen, die dann wirklich auch komplizierter sind.
Und man darf nicht vergessen, bei dieser Körpersprache, das ist ja eigentlich Körpersprache, die da korrespondiert mit unserem Gehirn und unserer eigentlichen Sprache, gibt es im Prinzip, ja, es ist ja nicht nur einfach, wie wir uns bewegen, sondern da gibt es ja vieles oder vier Sachen gibt es im Grunde. Das ist einmal die Mimik, also Augen, genau. Gesichtszüge, die Blickrichtung, Grinsen, Lachen, all dieser Kram, die Gestik. Also wie bewegst du die Arme, die Hände und so weiter. Die Stimme, wie ist deine Tonlage, das Sprechtempo, bist du aufgeregt? Was transportierst du darüber? Ist sie schrill oder ist sie angenehm oder wie auch immer? Und die Haltung ist ja auch wichtig. Im Sitzen, im Stehen, im Gehen. Also wenn man sich das richtig überlegt, und du sprichst mit jemandem und der ist sehr aufgeregt, die Stimme kickt nach oben über, der hat die Augenbrauen bis zum Haaranschlag gezogen, der tigert im Zimmer immer hin und her. Das ist ja nicht nur das, was er sagt, sondern es ist ja dieses Gesamtpaket, was dir sagt, oh, Tante Emma ist sehr erregt und findet das überhaupt nicht lustig im Moment. Also wir neigen dazu ja, das Gesamtpaket auch zu interpretieren.
Ja.
Wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, hören wir ja nicht nur aufs Gesagte, sondern wir hören ja noch verschiedene Dinge dazu. Wie sagt er das? Was meint er damit? Die verschiedenen Ebenen? Was macht er mit den Händen? Was macht er mit dem Körper? Das ist so interessant.
Und das läuft automatisch und unbewusst. Und deswegen dieser Satz, für den ersten Eindruck gibt es, wie war das, für den ersten Eindruck gibt es keinen zweiten Versuch.
Ja, sowas.
So in der Richtung. So, ja. Also weil wir uns sehr, sehr schnell ein Bild machen. Wir machen schon ein Bild, ohne dass wir denjenigen hören oder anhören.
Jetzt überlegt euch mal, wenn ich mir vorstelle, was wir haben doch neulich die Zahlen gehört, Kids sind 8 Stunden durchschnittlich dabei, auf ihren Bildschirm zu starren. Da geht ja alles, was man lernt über Empathie und wie interpretiere ich ein Gesicht, erstmal flöten. Weil vieles davon ist ja hohl.
Ja.
Das ist ja gar nicht authentisch oder durch Zeichnungen oder was weiß ich gemacht. Also das Trainieren, das Direkte, das fällt ja schon mal weg. Dazu habt ihr euch mal überlegt, welche Haltung die Kids über Stunden einnehmen. Kopf nach unten, immer nach unten, schön die Haare an der Seite, damit jeder ist so für sich und ist eigentlich ziemlich gedrückt. Ja, was haben wir gestern gehört? 20% der Kids, ne? Fühlen sich absolut, 15 oder 20% fühlen sich absolut einsam. 10%
absolut einsam und ich glaube 30%,
35.
Ja, so, also richtig viel.
Ja, und 50% geht so. Da ist es okay.
Genau, ja.
Aber 35% fühlen sich eigentlich öfter allein und 10%, glaube ich, absolut einsam.
Und wenn du das siehst, wie die sich auch abschotten, also wenn ich mit der Falle viel mit der Bahn. Ja, es ist eigentlich Standard, hier Knüll in den Ohren zu haben.
Also. Du, wenn ich pantomimisch einen traurigen Menschen darstellen würde, dann guck dir so einen jungen Menschen an und nimm das Handy weg. Ja. Also dann hast du den zusammengesunken, alles geht nach innen, der Kopf ist nach unten. Das ist ja keine aufrechte, fröhliche, lebensbejahende Haltung. Aktiv und ich nehme am Leben teil. Da hat sich, glaube ich, auch noch gar keiner Gedanken drüber gemacht, oder?
Weiß ich nicht, können wir vorstellen. Aber da merkt ihr, dass du, Annika ist ja nun ausgebildet im Ballett und modernen Tanz und so weiter und so fort. Also wie du das gelernt hast von der Pike auf an. Ja. Ich glaube, du guckst als erstes sowieso, wie bewegen sich Menschen. Guckst den Körper an und erst dann, was reden die überhaupt? Weil reden kann jeder mehr oder weniger gut. Also ganz der Körper lügt nicht. Da musst du schon trainiert sein, um das zu können, wie ein Schauspieler. Aber ansonsten, der Körper sagt eigentlich, und das ist manchmal so widersprüchlich, ne? Ich freue mich, dass ich hier bin, und dann sind die Arme verschränkt und eigentlich der Blick nach unten, und das spricht eher wie, nee, ich freue mich gar nicht, eigentlich habe ich auch Angst oder keine Lust, wie auch immer. Also der Körper ist verräterischer als das, was gesagt wird.
Nun muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil es verkehrt wäre, daraus zu schließen, grundsätzlich alle Arme, die verschränkt sind, heißen Ablehnung. Nee, das kann auch. Man kann das immer nur im Zusammenhang mit dem Vokabular desjenigen sehen. Also welche Gesten nimmt er? Ja. Das kann auch einfach sein, dass es für ihn bequem ist. Ja. Weil das macht er schon, seitdem er 3 ist. Lehnt er an der Tür und verschränkt die Arme, weil er das gut findet.
Ja.
Findet er angenehm. Ist einfach so. Legt er die Arme auf den Bierbauch, alles super. Das ist. Man muss denjenigen beobachten und muss ihn auch ein bisschen näher kennen, um jetzt zu verstehen, was treibt ihn jetzt wirklich um. Manchmal denken wir, so eine Geste zeigt vielleicht Verzweiflung, aber vielleicht konzentriert er sich auch gerade nur. Und eine Stunde später hopst er durch den Garten und es ist total fröhlich. Vorsicht, also es gibt jetzt nicht das Nachguckbuch, wo jetzt drinsteht, aha, so ist das. Ne?
Das ist ja manchmal so, wenn Zeitschriften, wenn dann irgendwelche Stars oder Promis, dann holen sie dann jemanden, der Körpersprache analysieren kann. Und dann kommen aber manchmal Sachen raus. Nee. Also immer schön seriös bleiben, ne?
Es gibt eine andere Wissenschaft, die sich mit Bewegungen beschäftigt, das ist die Kinetik. Und in der Kinetik beschäftigt man sich auch mit der Bewegung. Kinesis ist ja die Bewegung. Und da geht es aber eher um Physik und um Biomechanik. Also beschreibt das Bewegen von Körpern. Aber es guckt dann eben auch nach, wie ist die Muskelkraft, die Schwerkraft und so weiter. Wird oft auch in der Reha eingesetzt, weil man durch bestimmte kinetische Übungen kannst du den Körper bewegen, ohne dass du jetzt zu viel Kraft einsetzt. Hat was mit Hebeln zu tun und also und da in der zum Beispiel in der Physiotherapie, da wird kinetisch analysiert, wie ein Mensch zum Beispiel beim Gehen das Gewicht verlagert, um festzustellen, ob er eine Fehlbelastung hat. Brauchst du eine Einlage oder ist dein Knie schief oder die Hüfte oder sowas. Also ist im Grunde genommen, das Embodiment ist eine Geschichte aus der Psychologie und aus der Kognitionswissenschaft und beschreibt, wie Körper und Geist zusammenwirken, ganz klar. Und die Kinetik, die beschäftigt sich mit der Bewegung an sich. Embodiment beschäftigt sich mit der Bedeutung für das Bewegen des Körpers, fürs Erleben.
Also
das
richtig,
heißt, ich frage in der Kinetik, wie bewegt sich der Körper?
Ja.
Und im Embodiment frage ich, was sagt der Körper über das innere Erleben? Oft ist es so, dass man sich erst ein bisschen mit der Kinetik beschäftigen muss, um zu sehen, was tut er eigentlich? Also gerade wenn es jetzt um wissenschaftliche oder wirklich gesundheitliche Geschichten auch geht, guckt man, was macht der genau, wie bewegt er sich und so. Und dann sieht man, der zieht immer den Unterkörper, bewegt die Beine nicht, aber die Arme. Und dann kann ich vielleicht daraus auch sehen, also das ist jemand, der nicht mit beiden Beinen auf dem Boden steht, hat ein echt unsicheres Gefühl. Der ist nur sicher oder fühlt sich gut, wenn er im Sessel sitzt, aber er ist ein Schnacker. Also das heißt, er schnackt und rudert mit den Armen und so.
Weißt du noch, wir beide haben ja mal, ist auch schon Jahrzehnte her, eine Fortbildung in Psychomotorik
gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht.
Und da geht es also darum, dass man gerade bei Kindern und Jugendlichen, die verhaltensauffällig sind, die motorisch auffällig sind, die mit Körperübungen therapieren kann. Und ein Diagnostikinstrument ist das Trampolin.
Ja.
Und geschulte Psychomotoriker und Ärzte, geschulte Kinderärzte, die können anhand dessen, wie ein Kind sich auf dem Trampolin bewegt, wie es Bewegung ausgleicht, wie es das Gleichgewicht hält, können die schon ganz, ganz viel erkennen. Ne? Ob da irgendwas, vielleicht sogar ein kleiner Gehirnschaden vorliegt, wie auch immer. Und das finde ich auch wieder, die achten, da kann das Kind reden, was es will. Es geht erstmal um die Bewegung. Das geht also wirklich da um die Grundlagen. Psychomotorik.
Ja. Psychomotorik. Und das ist eben ein Diagnoseinstrument.
Genau.
Und das hat eben, da beobachtet man die Kinetik im Grunde. Ja, wie funktioniert der Körper?
Genau.
Wie bewegt sich der Körper? Das ist die erste. Und dann die zweite Frage ist Embodiment. Was bedeutet das?
Ja.
Diese Bewegung für das innere Erleben. und wie wirkt das innere Erleben wieder auf den Körper? Wie ist dieser Zusammenhang? Und ich finde das so faszinierend, weil man denkt immer, Psychologie, das ist so eine reine, das hat rein mit dem Denken zu tun und das ist es und vielleicht noch Gefühle. Aber dass das so mit dem gesamten Menschen zu tun hat, das finde ich immer so spannend. Ja. Deshalb gefällt mir das eigentlich.
Ja, ja. Und für euch jetzt so zum Abschluss, experimentiert gerne mal mit euch und guckt mal, wenn ihr eure Körperhaltung verändert, was dann mit euch passiert.
Ja. Wundert euch also nicht, wenn ihr demnächst die neue Sahnetorte fertig macht, weil Omi zu Besuch kommt und die gelingt euch nicht und ihr schmeißt die mit vollem Schmackes an die Wand. Das ist Embodiment. Echt? Der Körper drückt aus, was du im Innern fühlst.
Da könnt ihr aber auch einpacken und uns schicken.
Oh, nee, Sahne, nee.
Nee, nicht Sahne, ne?
Bin ja
bei der Wärme, ne?
Bei der Wärme, nee, lass mal kurz sein.
Okay, aber so anderes gern? Nein. Nein. Vergiss mal, das schneiden wir raus. Nein, nee. Ihr Lieben, schon wieder ein anderes Thema. Es geht wieder darum, ne, euch ein paar Impulse zu geben zum Nachdenken. Gebt uns eure Impulse zurück, schreibt uns gern, freuen wir uns ja sowieso immer. Empfehlt uns gerne weiter.
Ne? Habt uns lieb, sowieso. Wir haben euch auch lieb.
Jo.
Und ach ja, ich wollte noch mal loswerden, wenn ihr ein Thema habt, was euch sehr am Herzen liegt, zögert nicht.
Nee.
Zögert nicht, es loszuwerden. Dann gucken wir mal, ob wir da ein bisschen was drüber wissen oder so. Weil es da ja doch auch schön ist zu wissen, was euch so interessiert, bevor wir euch immer was vornieten und keine Ahnung haben, ob ihr da in der Ecke liegt und sagt, oh nee, ne? Oh nee.
In dem Sinne, habt einen schönen Sonntag.
Ja, genießt die Woche. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt, Psychologen zum Frühstück.
Zum Frühstück, oder?
Ja, gibt's zum Frühstück hier.
Alles klar.
Und wir gehen jetzt über den Übergangslos zum Käsezopf über.
So machen wir das.
Ja. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Ja, tschüss.